In der zweiten Stunde geht es jetzt um Christen und die Ehescheidung. Ehescheidung bzw. Ehe. Und da lesen wir jetzt Matthäus 5, Vers 31 und 32. Und dann lesen wir noch dazu Matthäus 19, 3 bis 10. Das passt nämlich, gehört eigentlich zusammen, wo man über das Thema redet. Matthäus 5, 31, Jesus sagt: Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und dann noch Kapitel 19, Verse 3 bis 10, die lese ich auch noch vor, weil da geht es um dasselbe Thema. Matthäus 19, Vers 3. Pharisäer kamen zu Jesus, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen oder zu scheiden? Er beantwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach: Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Er zitiert da 1. Mose 2. Sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagten zu ihm: Ja, warum hat dann Mose geboten, einen Scheidebrief zu schreiben und die Frau zu entlassen? Er spricht zu ihnen: Moses hat das wegen eurer Herzenshärtigkeit gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagten zu ihm: Ja, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, dann ist es ratsam, nicht zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen: Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Und dann sagt er zum Schluss nur: Wer es fassen kann, der fasse es. Soweit. Das Thema Ehescheidung ist speziell unter Christen ein umstrittenes Thema. Kommt es darauf an, von welcher Prägung du kommst: katholisch, evangelisch, freikirchlich, liberal, gesetzlich. Ehescheidung ist aber auch ein sehr schmerzhaftes Thema, vor allem für Betroffene, für die Kinder und für nahestehende Personen. Und mein Gebet ist für heute Abend da, dass das, was ich sage, Hoffnung sein kann für Ehepaare, die gerade kämpfen in der Ehe. Bin mir sicher, einige von euch kämpfen in der Ehe. Ich hoffe aber, dass es etwas Gutes ist für die, die bereits geschieden sind. Es sind auch einige da, die schon geschieden sind. Ehescheidung verursacht immer Schmerzen. Und ich glaube, die Wunden von der Scheidung können auch heilen. Aber ich glaube auch, die Narben, die nimmt man mit ins Grab. Und jene von euch, die das selbst erlebt haben, die wissen das am besten. Es gibt oft Scheidungskinder, die kämpfen ihr Leben lang damit. Die Realität ist leider, dass viele Ehen ein Ort der Qual geworden sind. Manche Ehen, das ist nicht mehr ein Ort der Freude und Erfüllung und Friede und Schutz, sondern es ist nur noch ein gefühlloses Nebeneinander. Man freut sich nicht mehr, den Ehepartner zu sehen, sondern man verachtet ihn. Und wenn man ehrlich über das Thema spricht, ist es gar nicht so einfach, weil oft werden Wunden geöffnet und es ist eine persönliche Angelegenheit. Aber als Christen soll man darüber reden, Weil nicht reden ist noch viel schädlicher. Ein paar Fakten am Anfang. Es ist interessant, bis zur Generation meiner Eltern, da war die Ehescheidung unter Christen noch eine absolute Ausnahme. Die Ehen auch von unseren Eltern, die waren nicht immer leicht. Aber sie haben schwere Zeiten bestanden. Das ist heute leider zum Großteil überhaupt nicht mehr so. Die Scheidungsrate unter Christen unterscheidet sich heute kaum von Menschen, die mit Glaube, mit Gott, mit Christus nichts am Hut haben. Nur Statistik. Scheidungsrate in Österreich, Deutschland ist sehr ähnlich. In den 50er Jahren, da haben meine Eltern geheiratet, haben sie nur 15% aller Verheirateten in Österreich scheiden lassen. 2007 war das traurige Superjahr, 49%. Die Hälfte aller Ehen wurden geschieden. Und der Durchschnitt von 2001 bis 2011 ist 43% aller Ehen in Österreich werden geschieden. Es gibt ein Institut, die Barner Group heißt, der George Barner. Der hat sich auf Umfragen spezialisiert in Nordamerika, wo er speziell christliche, kirchliche Leute befragt. Und das ist eigentlich sehr schockierend. Die Scheidungsrate in Nordamerika unter kirchenfernen Ehepaaren, die was mit Kirche überhaupt nichts an Hut haben, die Scheidungsrate unter denen ist 33%. Die Scheidungsrate unter bekennenden Christen in Nordamerika ist 32%. Nur 1% weniger. Und es scheint, dass auf moralischer Ebene in dem Gebiet sich Christen von Nichtchristen heute überhaupt nicht mehr unterscheiden. Und ich wünschte mir sagen zu können, dass Christen anders sind. Dass Christen einen positiven Einfluss in der Gesellschaft haben, aber bei Scheidungsquote anbelangt, ist es nicht mehr der Fall. Und die heutige Kirche hat das moralische Recht verloren, mit Autorität über Ehe und Scheidung zu sprechen. Weil wir uns von der Welt überhaupt nicht mehr unterscheiden. Das sind die Fakten. Heute wird Ehe oft als etwas gesehen, ja, das ist halt ein Miteinander, solange es gut geht. Wenn es nicht mehr gut geht, dann lässt man sich halt scheiden und sucht einen anderen. Und Ehe wird nicht mehr gesehen als ein Bund, den man schließt in guten und schlechten Tagen, sondern eher als eine Beliebigkeit. Ich rede oft mit Christen, bekennende Christen, die die Bibel lesen, aber eins stelle ich fest bei denen, was die biblische Lehre über Ehe und Scheidung anbelangt, lehnen sie die biblische Lehre total ab. Sie glauben zwar an Jesus Christus und alles, aber was die Bibel über Ehe und Scheidung sagt, na, das ist gut nicht für sie. Und darum haben wir ein paar Punkte. Und zwar der erste Punkt, Ehe ist eine Verpflichtung, ist ein Versprechen. Im Genesis 2,24 kann man lesen, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Umgekehrt natürlich auch. Das Wort anhängen, das hebräische Wort, heißt so viel wie festhalten oder zusammenkleben. Also Eheschließung, wenn zwei heiraten, das ist nicht das Resultat von körperlicher Attraktion, ja, die gefällt mir, und Sentimentalität, verliebt sind wir auch, und soziale Sicherheit, ein Haushalt auch. Und jetzt heiratet man. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann beendet man es. Sondern Eheschließung ist eine Verpflichtung für ein ganzes Leben dem anderen Menschen gegenüber, nach der Bibel. Das Verständnis ist aber heute mehr oder weniger abhanden gekommen. Das war ein bisschen traurig, aber im Fernsehen, da war in Hochzeit in London, in Londoner Hochzeit, für zwei sehr prominente Menschen. Und der Brautvater hat zum Bräutigam gesagt, ich glaube, du wirst ein sehr guter erster Ehemann für meine Tochter. Das klingt vielleicht witzig, aber das ist extrem traurig. Es zeigt nämlich, wie billig Ehe geworden ist. Heinz spricht mir darum von Lebensabschnittspartnern. Aber wisst ihr, was interessant ist? Kaum jemand erhebt die Stimme und fragt, wie die Kinder mit den verschiedenen Partnern zusammenkommen, die also aus den verschiedenen Abschnitten entstehen. Ehe ist was Auswechselbares geworden. Die Bibel allerdings sagt was anderes. Die Bibel sagt, Ehe ist etwas Einmaliges, Ehe ist etwas Wertvolles, Ehe ist etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen, und Ehe ist nicht für die Sentimentalen, sondern für den Entschlossenen. Darum wird das Trauversprechen in der Kirche, wird der Traugelübde genannt. Das wisst ihr es, gell? Das ist ein Gelübde, ein Gelöbnis, weil beim Ja-Wort verspricht man sich zwei Dinge. Nämlich erstens, nur mit dir, zweitens, ein Leben lang. Das sind die zwei Dinge, die man sich in einem Gelübde gegenseitig verspricht bei der Ehe. Und darum, Eheschließung ist keine feierliche Annehmlichkeit, so nett das ist, es ist aber viel mehr. Dieser Mythos auch zu glauben, ja, wenn ich verheiratet bin, ja, dann muss das muss gut sein und immer glücklich, jung und schön, das kommt aus Hollywood, aber die Realität ist nicht. Ehe ist manchmal ein steiniger Weg und das wissen alle von uns, die wir verheiratet sind. Und wenn du in der Ehe bestehen willst, musst du immer wieder vergeben, du musst immer wieder demütig sein, du musst deinen Stolz ablegen, du musst nachgeben, du musst Kompromisse eingeben und Ehe ist nicht Himmel auf Erden. Aber ich tat es wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich bin froh, dass ich verheiratet bin, schon bald 25 Jahre und es wirst du aber nicht da. Und oft, da wir Hochzeit anfangen, ist ja gar nicht einmal so ausschlaggebend. Ich weiß noch, weil oft unter Christen sagen sie so, ja, ich muss warten, bis mir Gott den richtigen Partner zeigt und so weiter. Ich meine, wenn ich das da hätte, ich warte heute noch, ich weiß nicht genau, aber es war mehr oder weniger so, dass ich mir dann denke, ja, jetzt gehen wir uns auch, dann, Leute, dann an Jesus glaubt sie auch, ja, dann wird sie oder andere suchen. Oder. Das ist dann eher so einfach eine Entscheidung. Man hat sie gern, man entschließt sich. Und bei mir war es auch so, ich habe bis zum Traualtar nicht genau gewusst, das ist jetzt meine gottgegebene Frau, ich entscheide mich. Und ich weiß noch, bis zum Traualtar war es ein bisschen hart, weil man denkt, jetzt verliere ich meine Freiheit. Da oder da nicht. Aber dann, wie ich ja gesagt habe, das war ganz interessant, habe ich gewusst, so, jetzt ist es vorbei. Es gibt jetzt keinen Weg mehr zurück. Und das bin ich auch froh. Ehescheidung war für mich nie ein Wort. Ich habe gewusst, die Option gibt es nicht. Das habe ich mir irgendwie in meinen Kopf so festgelegt. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Weil in schweren Zeiten an Scheidung habe ich nie gedacht. Ich habe gewusst, ja, reden wir halt den Rest des Lebens näher, man hilft es auch nicht, aber scheiden nicht. Und da bin ich froh dafür. Und ich bin auch sehr froh, dass wir glücklich verheiratet sein dürfen. Ist auch ein Geschenk natürlich. Und ein Zeugnis für Gottes Treue. Wir haben ja gelesen, Matthäus 19, da lesen wir den bekannten Satz, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Dann höre ich manchmal, wenn ich mit einem rede, sagen sie, ja, das Problem bei uns zwar ist, Gott hat uns gar nicht zusammengefügt, das war nur unsere Sache. Aber Gott hat das auch nie wollen. Das ist aber kein gutes Argument, weil Gott hat die Ehe an sich gestiftet. Und die Ehe an sich ist eine heilige Sache. Das heißt, wenn du jemand heiratest, hast du die Ehe eingegangen und dann ist es von Gott eine beschlossene Sache, weil die Ehe an sich heilig ist. Ob die jetzt viel kommt, ja, ich und das jetzt noch oder Gott, das ist nicht die Sache. Und die Jünger, die was dazugehört haben, wie Jesus Ehe erklärt haben, haben gesagt, du, wenn das so ist, dann ist es gescheit, wir heiraten gar nicht. Und Jesus hat gesagt, ja, wenn du das fassen kannst, dann fass es. Dann tu es so. Und weil Ehe so eine permanente Sache ist, darum ist Scheidung eine Abirrung, es ist eine Entstellung dieses Bundes. Da ist die Bibel klipp und klar. Zweiter Punkt. Ehescheidung ist ein Zugeständnis im Falle von Unzucht. Und das muss uns jetzt auch bewusst sein. Wenn Jesus über Ehescheidung spricht, dann wird auch klar, dass Jesus mit Scheidungen rechnet. Weil wenn es keine Scheidungen gab, braucht er nicht drüber reden. Ehescheidungen hat es im Volk Israel gegeben, die wird es unter Christen geben, bis diese Welt zu Ende ist. Und darum hat die Bibel auch Anweisungen gegeben, wie man damit umgehen soll. Und in Matthäus 5, 31 hat Jesus da gesagt, Matthäus 5, 31, es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, der gebe ihr einen Scheidebrief. Das war im Alten Testament. Und die Stelle dazu ist, könnt ihr aufschlagen, 5. Mose 24, die Verse 1 bis 4. Ich lese die vor. 5. Buch Mose, 24, 1. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie heiratet und es geschieht, dass sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn in ihre Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat und sie ist aus seinem Haus gezogen und ist hingegangen und die Frau eines anderen Mannes geworden, wenn dann auch der andere, der zweite Mann, sie gehasst und ihr einen Scheidebrief geschrieben, ihn ihr in die Hand gegeben und sie aus seinem Haus entlassen hat, oder wenn der andere Mann stirbt und sie sich zur Frau genommen hat, dann kann diese Frau, die ihren Erstmann entlassen hat, sie nicht wieder nehmen, dass sie seine Frau sei, nachdem er sie unrein geworden ist und so weiter. Aber was hier das Gebot ist, ist ein interessantes Gebot. Nämlich, Moses sagt, wenn ein Mann seine Frau sich scheiden lässt und die Frau geht dann und heiratet einen anderen und der stirbt dann oder der lässt sie auch wieder scheiden, dann darf diese Frau nicht zum ersten Mann zurückkommen. Das ist hier die klare Aussage. Das ist gar nicht, steht gar nicht zur Debatte. Die unklaren Begriffe für Juden, für das Alte Testament, die Vorlage ist, waren die zwei Begriffe im Vers 1. Nämlich, da sagt er, wenn der Mann keine Gunst, aber wenn die Frau keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Und das sind die zwei unklaren Begriffe. Ja, was heißt das, er findet keine Gunst mehr? Was heißt das? Ja, das ist was Anstößiges an ihr und dann kann ich einen Scheidebrief geben. Das war, worüber sie debattiert haben bis heute. Und zur Zeit Jesu gab es da zwei Lehrmeinungen. Nämlich, die erste Lehrmeinung, das war die Schule vom Rabbi Shammai, der hat gelebt im 1. Jahrhundert vor Christus. Und die zweite Schule war vom Rabbi, der pharisäische Rabbiner, Hillel, 30 vor Christus bis 9 nach Christus hat er gelebt. Und beide Lehrer sind hoch unter den Juden, werden bis heute zitiert. Das waren zwei Schulen, und zwar die rabbinische Schule von Shammai hat zu 5. Mose 24 gesagt, dieses keine Gunst finden oder etwas Anstößiges finden, ist ausschließlich, wenn die Frau Unzucht betreibt, Hurerei, wenn sie fremd geht oder wenn er in der Hochzeitsnacht feststellt, das ist gar keine Jungfrau. Das waren die einzigen Gründe für die Schule Shammai, dass der Mann die Frau scheiden darf. Dann hat es aber, das waren die Liberalen, die Schule Hillel gegeben. Und der Hillel hat gesagt, etwas Anstößiges, das kann viel bedeuten. Und es tatsächlich, es ist fast witzig, aber er beschreibt es so, wenn sie das Essen verbrennt, das war Grund genug, ihr einen Scheidebrief zu geben. Oder wenn sie das Verbrechen des Altwerdens begeht, dann kann er sie auch scheiden lassen und so weiter. Es ist natürlich verständlich, dass für viele Juden diese Interpretation von Hillel, die Ehe recht billig gemacht haben und die Scheidung recht leicht. Und in Matthäus 19 haben ja die Pharisäer Jesus gefragt: Jesus, darf sich ein Mann von seiner Frau nur aufgrund von Ehebruch scheiden lassen oder wegen anderer Gründe? Was die Pharisäer wissen wollten: Jesus, zu welcher Schule gehörst du? Bist du ein Hillel-Anhänger oder bist du ein Schammai-Anhänger? Bist du ein Konservativer oder ein Liberaler? Und was Jesus dann gesagt hat, Jesus so fantastisch, wie Jesus antwortet. Er hat ihre Frage nicht beantwortet. Er hat gesagt: Ich rede nicht über Scheidung, ich möchte euch jetzt mal erzählen, was Ehe bedeutet. Und dann hat er ihnen erklärt, was Ehe bedeutet. Und dass Ehe ein heiliger Bund ist. Und dass der Sex der beiden Personen diesen Bund besiegelt. Und Jesus nennt einen einzigen Grund. Er sagt in Matthäus 5, im Vers 32, ich sage euch: Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, ist die einzige Klausel, sagt er, die einen Mann berechtigt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Außer Hurerei und sonst nichts. Jetzt ist die Frage: Was bedeutet Hurerei? Im Griechischen ist das Wort Hurerei das Wort Porneia. Davon haben wir das Wort Pornografie. Das Wort Porneia ist aber nicht Ehebruch, weil Ehebruch ist ein anderes griechisches Wort, das Wort Moicheia. Und in Matthäus 15, Vers 19 sagt da Jesus: Aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor. Ehebruch und Unzucht, zwei verschiedene Dinge. Und darum wird Porneia nicht mit Ehebruch übersetzt, sondern Porneia wird übersetzt mit Unzucht oder Hurerei. Und das hat drei Bedeutungen im Gesamtkontext vom Neuen Testament, nämlich: Es beschreibt zum einen einen ausschweifenden Lebensstil im Allgemeinen, nicht unbedingt jetzt im sexuellen Bereich, sondern allgemein. Es beschreibt auch Götzenverehrung, wenn wir sozusagen fremdgehen, unseren wahren Vater verlassen und fremde Götter anbeten. Auch dafür wird das Wort verwendet, Porneia, Unzucht. Und es wird auch verwendet für Sex außerhalb bzw. vor der Ehe. Und darum verneint die Bibel den losen Umgang mit Sex, weil es ist die Konstitution von Ehe, das Einswerden von zwei Personen. Und er spricht wieder über Lust, was wir gerade im vorigen Kapitel besprochen haben. Und wie gesagt, Lust ist nicht, wenn man eine Frau attraktiv findet, das ist völlig okay, sondern es ist, wenn ich es zu meiner eigenen Befriedigung missbrauche. Darum, Fremdgehen hat wenig mit Liebe zu tun, sondern mit Lust. Und da muss man aufpassen, dass man sich nicht selber immer rechtfertigt. Ich möchte auch was anderes sagen. Gerade reden wir öfter ein paar Sachen über Fremdgehen. Wenn da Ehepaare sind, wo einer fremdgegangen ist, so ist es tragisch, aber nicht hoffnungslos. Es gibt Vergebung und es gibt Wiederherstellung einer Beziehung, Gott sei Dank. Und ich kenne mehrere erfolgreiche Geschichten, die sie heute wirklich auch wieder lieben, vergeben haben und glücklich miteinander leben können, nachdem einer fremdgegangen ist. Aber es ist ein langer Weg. Erwarte bitte, wenn du fremdgegangen bist, erwarte nicht von deinem Partner, dass er dir einfach so vergibt und alles passt wieder. Es ist ein langer Weg und es ist nicht leicht. In Johannes 8 ist die Geschichte mit der Ehebrecherin, wo Jesus dann sagt: Ja, ist keiner da, der dich verurteilt? Sie sagt: Nein. Dann sagt Jesus: Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, Jesus sagt: Ich vergib dir überhaupt keine Frage, ich verurteile dich nicht. Aber du musst aufhören damit. Das heißt, eine Wiederherstellung kann nur dann stattfinden, wenn der Partner, der fremdgegangen ist, klipp und klar sagt, ich bin völlig falsch gelegen und ich höre damit auf. Vergebung ist kein Fußabtreter, wo ich mir einfach den Dreck aufwische und dann wieder in den Dreck rausgehe. Sondern Vergebung ist die Wiederherstellung einer Beziehung. Und etwas, was in der Ehe geschehen, in der Ehe erkennt man erst, was man für Egoist ist. Das ist ja das. Die Eva, Maria, unser Kleinste, da vor ein paar Jahren, da war sie erst 12 Jahre, sie haben in der Küche gestanden, da ist sie zu mir gekommen und sie sagt, Papa, bist du eigentlich schon mal fremdgegangen? Irgendwie haben sie darüber geschätzt. Gute Frage. Aber ich sage dann auch, Kinder beschäftigt diese Frage. Die denken darüber nach. Und es ist für Kinder ein Riesenzerbruch, wenn einer von den Elternteilen fremd geht. Das ist auch interessant, das haben Psychologen eindeutig, stellt das fest. Wenn du deine Kinder liebst, das Beste, was du ja tun kannst, ist nicht, dich dauernd um deine Kinder zu kümmern, das ist oft gar nicht hilfreich, sondern du sollst dich um deinen Ehepartner kümmern. Die erste Person sind nicht deine Kinder, sondern der Ehepartner. Weil wenn die Kinder sehen, dass Vater und Mama zusammenstehen, das gibt ihnen die Sicherheit. Darum, wenn du ein guter Elternteil sein willst, kümmere dich mehr um deinen Ehepartner als um dein Kind. Das gibt dem Kind die größte Sicherheit. Nur nebenbei noch, es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass im Alten Testament geht es immer nur darum, dass der Mann die Frau entlässt. Es steht aber nie, dass die Frau den Mann entlassen kann. Und das stimmt. Im Gesetz des Mose im Alten Testament ist tatsächlich so, dass nur der Mann die Frau scheiden konnte. In rabbinischen Traditionen zwar, nur nebenbei für die, was interessiert, steht, dass du dich unter gewissen Lebensumständen auch als Frau von deinem jüdischen Mann trennen darfst. Zum Beispiel, wenn der Mann Lepra hat oder sowas. Das steht im jüdischen Gesetz, in erne Traditionen. Im römischen Gesetz zur Zeit Jesu hatten beide, Mann und Frau, das Recht, sich scheiden zu lassen. Darum das Markus-Evangelium, das Matthäus-Evangelium ist ja an Juden geschrieben. Das Markus-Evangelium ist an Griechen, an Heiden geschrieben. Und dort lesen wir beide Möglichkeiten. In Markus 10, ich lese ihn nur kurz vor, Markus 10, Verse 11 und 12 steht dann, und er spricht zu ihnen, wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sie ihren Mann entlässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Hier sind beide Seiten erwähnt, weil es an Heiden geschrieben ist. Nur nebenbei. Jetzt aber der dritte Punkt. Und das ist auch wichtig, das habe ich lange nicht kapiert. Erst bis ich es dann studiert habe, ein bisschen mehr. Der Scheidebrief im Alten Testament dient als Schutz für die Entlassene. Das heißt, der Scheidebrief war kein Freibrief, dass der Mann tun kann, was er will. Es war ein Schutzbrief für die Frau. Wenn eine Frau entlassen wurde im Alten Testament, dann war das für die Frau oft mit großem Leid verbunden. Sie war auf der Straße, manchmal ohne Mittel, ohne Versorgung. Sie war unrein nach jüdischem Verständnis, sie hat die Existenz verloren. Und darum sagt das Gesetz Mose Nein zu dieser losen Praxis und hat gesagt, die Männer können ihre Frau nicht gleich so entlassen, sondern da gibt es eine Gerichtsverhandlung, das wird ordentlich besprochen und nur unter gewissen Gründen darf der Mann ihr einen Scheidebrief geben. Das heißt, der Scheidebrief war kein Freibrief, sondern ein Schutzbrief für die Geschiedene, um Scheidungen zu regulieren. Und es ging eigentlich um den Schutz für die entlassene Frau. In der ganzen Bibel lernen wir, Gott ist immer auf der Seite der Schwachen und der Vernachlässigten. Und darum war der Mann, auch wenn er die Frau geschieden hat, auch im Alten Testament verpflichtet, sie weiterhin zu versorgen. 2. Mose 21, Vers 10 steht zum Beispiel, 2. Mose 21, Vers 10, falls er sich noch eine andere nimmt, der Frau, soll er ihre Nahrung, das heißt die Nahrung von der ersten Frau, ihre Kleidung und den ehelichen Verkehr mit ihr nicht verkürzen. Ehelicher Verkehr kann entweder heißen, mit ihr oder Sex haben müssen oder zumindest Zugang zu den Kindern erlauben. Und beim Studium über die Scheidung wurde mir bewusst, die Ausstellung vom Scheidebrief, das ist auch interessant, hat ja eigentlich nicht mit Ehebruch zu tun gehabt. Wisst ihr warum nicht? Weil, was war die Strafe für Ehebruch im Alten Testament? Die Steinigung. Darum, der Scheidebrief war für was anderes. Übrigens, im Alten Testament steht schon, dass ein Ehebrecher oder Brecherin gesteinigt werden soll. Das ist aber fast nie vollzogen worden. Aber vom Neuen Testament, wisst ihr es noch, da haben sie die Ehebrecherin braucht und haben gesagt zu Jesus, Jesus, was sollen wir jetzt da mit ihr? Sollen wir es steinigen oder nicht? In anderen Worten, Jesus, bist du dem Alten Testament treu oder nicht? Sie wollten ihn wieder prüfen. Wo steht er? Auf welchen Seiten? Und Jesus wieder so weise, wie nur Gott sein kann, sagt er, okay, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ganz einfach. Ihr müsst euch einmal die Antworten Jesu durchlesen, die er den Menschen gegeben hat, um den gefragt kam. Es ist so weise. Und dann haben sie gemerkt, das schaut nicht gut aus. Und einer nach dem anderen hat sie verzogen und dann hat Jesus gefragt, ist keiner da, der dich verurteilt? Hat sie gesagt, nein. Er hat gesagt, tu es auch nicht. Geh hin und tu es hinfort nicht mehr. Das war ja zum Beispiel bei Josef und Maria. Weil die Maria schwanger war, obwohl er nie mit ihr geschlafen hat. Eigentlich, das lesen wir dann auch, rechtlich hätte sie gesteinigt werden können, aber Josef wollte es nicht. Und darum ist Josef heimlich abgehauen. Und er hat gesagt, ich hau ab, weil sonst werden sie steinigen auch noch. Und dann hat der Engel zum Josef gesprochen und gesagt, Josef, nimmst du deine Frau? Ist es okay, sie ist nicht fremdgegangen. Das, was in ihr ist, ist vom Heiligen Geist, nicht von einem Mann. Aber nur nebenbei, weil dort sieht man diese Problematik. Die Frage ist jetzt, wenn Ehebruch im Alten Testament nicht mit Scheidung, nicht mit Ehebruch zusammenhängt, was war dann das, was eine Scheidung als legitim machte? Und das Alte Testament sagt nichts darüber. Es gibt meiner Meinung nach auch heute Gründe zur Scheidung. Nämlich da, das ist meine Meinung, du musst nicht mit mir übereinstimmen, ist völlig okay. Ich glaube, es ist legitim, dich scheiden zu lassen, wenn dein Ehepartner dich ständig missbraucht und misshandelt. Keine Frau muss bei ihrem Mann bleiben, der sie jeden Tag schlägt, weil er besoffen heimkommt. Dieser Mann muss zuerst einmal lernen, wie ich mit meiner Frau liebend zusammenlebe, bevor er das Recht kriegt, mit ihr zu leben. Und so traurige Situationen gibt es leider umgekehrt, wohnen auf anderen Ebenen. Und Jesus sagt ganz klar in Matthäus 19, warum lassen sie Leute scheiden? Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich glaube, das ist fast die Antwort auf die meisten im praktischen Leben. Jesus sagt da im Matthäus Kapitel 19 und Vers 8, er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu lassen. Was das meiste Problem ist bei Scheidung ist, das Herz ist hart. Es ist die Härte des Herzens, der Unwille nachzugeben, der Unwille sich zu vergeben und vergeben zu lassen. Und das führt dazu, oft in Ehen, es geht ja brutal zu. Ein hartes Herz kann so brutal sein. Es ist entweder dann körperlich vergeben man sie, oder was manchmal noch schlimmer ist, das emotionelle und das psychische Erwürgen des anderen. Und leider erleben wir das immer wieder in unseren Kreisen. Ein weiterer Gedanke noch für die, die was die Bibel gut kennen von euch und sich fragen, wie ist es jetzt? Was sagt die Bibel zur Wiederheirat? Interessant, in Matthäus 5, 32 sagt Jesus in unserem Abschnitt, ich sage euch aber, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, und jetzt kommt eine interessante Formulierung, der macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Theologen denken viel nach über diesen einen Satz. Wenn du dich von deiner Frau scheidest, sie wegschickst, dann machst du, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Das heißt, in diesem Fall setzt Jesus die Wiederheirat voraus. Sie wird wiederheiraten und mit ihr wird Ehebruch begangen. Das ist interessant, das ist aber nur im Matthäus-Evangelium. Das heißt, hätten wir nur das Matthäus-Evangelium, müsste man sagen, Wiederheirat ist zwar nicht legitimiert, aber Jesus setzt es voraus. Allerdings, im Markus- und im Lukas-Evangelium ist es eindeutiger, dass sowohl Scheidung als auch Wiederheirat, wenn du eine Geschiedene oder einen Geschiedenen heiratest, Ehebruch begehst. Was muss ich auch noch sagen? Ich habe schon manchmal Referate darüber gehört oder Bücher gelesen, die haben das so lupenrein über Scheidung und Wiederheirat geredet, wenn man ganz ehrlich ist, und ich konnte ein paar Stunden sagen, das nehmen wir aber nicht, die Bibel ist nicht so glasklar. Es gibt einige klare Stellen, aber es gibt einige Stellen, da sagst du, ja, so klar ist es nicht. Wer das nicht glaubt, müsste mir Jeremia 3 durchlesen zum Beispiel. Gott sagt einerseits, ich hasse Scheidung, andererseits hat er sich selber scheiden lassen, von Israel nämlich. Aber das nur nebenbei. Was ich damit sagen will ist, die Lehre über Scheidung und Wiederheirat ist nicht so eindeutig, wie mancher es gerne haben möchte und es bleiben Fragezeichen. Aber eins ist klar, der Grund für Ehescheidung ist fast immer ein verhärtetes Herz. Ich glaube, in den meisten Ehen, wenn nicht in allen, verliert man im Laufe der Zeit die erste Liebe. Ich weiß nicht, wenn es bei dir nicht so ist, sag mir es bitte, weil es interessiert mich. Die erste Liebe verliert man vielleicht oder wahrscheinlich, ich sage jetzt sogar sicher. Aber das ist nicht so tragisch. Wichtig ist, du musst die zweite Liebe entdecken. Dann wird die wieder ein bisschen kühl, dann entdeckt man die dritte. Und wisst ihr, was das Schöne ist, wenn du das mit derselben Frau entdeckst? Wenn du deine Frau wechselst oder den Mann, ist ja nichts anderes, wie du willst die zweite Liebe entdecken, aber mit der wird es auch wieder kalt. Und dann bist du vielleicht zu alt für eine dritte und darum bleibst du bei ihr. Aber sonst darf man es auch wieder anders. Einer hat einmal gesagt, was immer ihr tut als Ehepaar, bleibt zusammen. Was immer ihr tut, bleibt zusammen. Und es ist ja so, einer hat es einmal so auch gesagt, bei der Ehe, es fängt mit der Sandstraße an, da startet es, da ist was los. Dann kommst du auf die Asphaltstraße, ein bisschen langweilig. Nehmen wir viel Stab, geht es wo dahin, aber bleib auf der Asphaltstraße, es kommt wieder Sandstraße. Startet es wieder, kommt wieder Asphalt. Bitte. Ja.
Das ist also, wenn dann Leute, die beide ihren Ehepartner verloren haben, und die heiraten.
Dann bist du frei. Die Bibel ist da ganz klar. Gute Frage, danke. Die Frage ist, was ist, wenn jetzt zwei Ehepaare sind und ein Ehepartner stirbt in beiden Ehen und die Bibel ist auch klar dann, im Römerbrief dann wird es übertragen, erklärt, dann sind beide frei zu heiraten. Okay. Im Alten Testament war es sogar so, wenn zum Beispiel, die haben zwar geheiratet und dann stirbt er, dann warst du als Bruder verpflichtet, sie zu heiraten. Aber wenn du schon eine gehabt hast. Das hat nämlich mit dem Erbe zu tun gehabt. Damit du deinen Erbteil behältst, weil die Frau keinen Erbteil gehabt. Nur wenn sie in der männlichen Familie geblieben ist. Das war für die Sicherheit der Frau. Aber das, ja, danke. Ich glaube, und damit bin ich dann fertig, dass eine Ehe gut gehen kann. Und eine Voraussetzung, oder Hannelore und ich sagen das öfter, wenn wir nicht Jesus in unserer Mitte hätten, wir waren schon 5-mal geschieden. Weil wir beide Dickschädeln sind, weil wir beide dann nicht mehr viel sagen. Wenn wir dann nicht die Vergebung hätten, wo Jesus uns sagt, du, ich habe dir vergeben, warum vergibst du nicht? Dann war es bei uns nicht mehr so, wie es ist. Also wir können nur so dankbar sein, Jesus zu kennen. Ich muss Ehepaare bewundern, die was keinen Glauben haben an Gott und trotzdem nach 50 Jahren glücklich verheiratet sind. Das gibt's. Also das muss ich wirklich bewundern. Da zieht er meinen Hut davor. Aber die Vergebung in Christus, wo man die erfährt, ist so viel leichter, sie dem anderen zu gewähren, weil ich weiß, mir ist vergeben. Streiten ist ja überhaupt nicht schlecht in der Ehe. Wenn Ehepaare nie streiten, das, ich weiß nicht, ob es normal ist. Vielleicht gibt es das auch gerecht. Aber die Bibel sagt auch, Eisen schärft Eisen. Man kann sich ruhig einmal schärfen ein bisschen. Aber den anderen ernst nehmen im Streit. Nicht niedermachen. Die Ruth Graham hat einmal gesagt, das hat mir so gefallen, auf Englisch, if you are both the same, one of you is unnecessary. Wenn ihr beide gleich seid, ist einer von euch überflüssig. Es ist gut, wenn wir anders sind. Weil dann komplimentiert man sich. Und das ist kein Fehler. Und darum möchte ich einfach heute gerade die Ehepartner ermutigen, lacht's miteinander, habt ihr Gaudi miteinander, weint's miteinander. Es ist auch so, wir haben ja Schwächen. Gell? Mit der Zeit kennt man ja die Schwächen von anderen, aber besser. Und du kannst dich entweder dein Leben lang aufregen darüber oder du kannst lernen zu schmunzeln darüber. Das kann man wirklich, das kann man lernen. Dass man sagt, na, jetzt tut sich schon wieder das. Dass du dann sagst, na, aber eigentlich ist es witzig. Dann tust du weit leichter, als wenn du dich schon wieder einsteigerst und das zipft dich schon wieder an und so weiter. Was also wichtig ist, einander die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit zu sagen, nicht die Halbwahrheit. Was auch wichtig ist, glaube ich, wenn der andere beleidigt ist, aus gutem Grund vielleicht, dass man den anderen Zeit gibt, zu vergeben. Einer hat einmal ist jetzt hier gegangen, hat er gesagt, du, es tut mir echt leid, was ich gesagt habe, kannst du mir vergeben? Sie hat gesagt, da war es 9 Uhr vormittag, hat sie gesagt, okay, um 5 Uhr Nachmittag vergebe ich dir. Aber ich brauche ein bisschen Zeit. Das ist völlig berechtigt. Man kann nicht einfach so sagen, ja, passt alles und dabei hat man noch, glaubt es noch. Da braucht man schon ein bisschen Zeit dafür. Und auch, wenn man Hilfe braucht, dass man Hilfe in Anspruch nimmt. Wisst ihr, das Wertvollste in unserem Leben ist nicht unser Beruf oder Erfolg, es ist unsere Ehe, wenn wir verheiratet sind. Wenn du es nicht glaubst, dann frag deine Kinder. Was Kinder sich wünschen, ist Eltern, die was zusammenhalten, das gibt dir am meisten Sicherheit. Und wenn die Ehe erschüttert ist, geht's vor Gott und sucht Hilfe. Und als letzten Satz, wenn dein Herz hart geworden ist, dann möchte ich dich ermutigen, lass zu, dass es zerbrochen wird. Weil wenn dein hartes Herz nicht zerbricht, dann zerbricht deine Ehe. Irgendwas zerbricht. Aber es ist besser, wenn unser Herz zerbricht und Leben bekommt und damit die Beziehung widersteht. Also was sagt die Bibel über Ehe? Die Bibel sagt, die Ehe ist wertvoll. Die Ehe ist einzigartig, wir sollen es beschützen und es gibt Hoffnung, auch da, wo es daneben gegangen ist. Nämlich, wenn wir um Vergebung bitten und unser hartes Herz erweichen lassen. Das ist die Botschaft. Bete nur, lieber Vater, ich danke dir für deine Worte in Bezug auf Ehe, auf Scheidung, auf Wiederheirat. Herr, danke, dass du uns deine Worte gegeben hast, die uns Leben geben, die uns Hoffnung geben. Und ich bete, Vater, dass wir wirklich erkennen, was Ehe Besonderes ist. Dass wir nicht nur unsere eigene Ehe beschützen, sondern auch bewusst ist, die Ehen anderer zu bewahren, helfen zu bewahren, ermutigen, dass sie bewahrt bleiben. Und dass wir nicht beitragen, um Ehen zu zerstören, zu zerrütten, Herr. Ich bete, dass uns bewusst wird, wie einzigartig dieser Bund ist. Und so viele Dinge, die da dranhängen. Speziell die Kinder, aber auch Freunde und Verwandte. Dass es so eine besondere Einheit ist, die du geschaffen hast in deiner Liebe. So, danke, Vater, für unsere Ehepartner. Und ich möchte wirklich beten, dass wir da, wo unser Herz hart ist, um Vergebung bitten und es zulassen, dass er erweicht wird, auch dass zerbrochen wird, aber in einer Weise, dass wir Leben kriegen. Und Herr, du zerbrichst immer, um zu heilen. Nie, um fertig zu machen, sondern um Leben zu geben und zu heilen. Nur du kannst es und von dir dürfen wir es erwarten. Danke, Herr, für den Abend, für das Miteinander, für all die Leid, was du da hergebraucht hast. Segne sie und mach sie zum Segen. Wir beten auch jetzt schon für nächste Woche, wo der Ulrich da ist, für die Evangelisation, Herr. Leg uns Menschen aufs Herz, die wir einladen sollen, und schenk, dass es wirklich ein Aufbruch sein kann, auch in unserer Gegend, wo Menschen dich wieder kennenlernen und zum Leben finden, zum Vater des Lebens finden. Zu unserem Liebhaber, zu dem, der es nur gut macht mit uns. Bei dir wollen wir immer sein, Herr. Amen.